Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Für die Menschen in den armen Vierteln, die er besucht hat, war er ganz einfach Padre Jorge. Und jetzt ist er plötzlich El Papa Francisco, Papst Franziskus. Was beschäftigt die Menschen in Argentinien? Wie wichtig sind Glaube und Kirche? Und welche Rolle spielte dabei Kardinal Bergoglio? In Domradio weltweit blicken wir quer über den Atlantik in die Heimat von Papst Franziskus und sprechen über die Sorgen und Nöte der Menschen in Argentinien. Ich heiße Dagmar Peters und begleite Sie durch die Sendung. Herzlich willkommen. Domradio weltweit. Argentinien ist ein Land, das Naturliebhaber beeindruckt und Kulturliebhaber überrascht mit der Fülle, die die Hauptstadt Buenos Aires zu bieten hat. Argentinien ist das Heimatland von Papst Franziskus und wir schauen für Sie deshalb heute in Domradio weltweit einmal quer über den Atlantik und das zusammen mit Caroline Kronenburg von Adveniat. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Im vergangenen Jahr haben Sie Argentinien noch besucht. Waren Sie auch in der Erzdiözese Bergoglios?
Ja, ich war 2010, 2011 und 2012 in der Erzdiözese Buenos Aires, in der Adveniat ausgewählte Projekte unterstützt. Und um Buenos Aires so ein bisschen zu verstehen, muss man wissen, dass in der Capital Federal, also in der Innenstadt, etwa 3 Millionen Menschen leben. Dort ist auch die Erzdiözese Buenos Aires. Aber im Großraum Buenos Aires leben etwa 13 Millionen Menschen in Städten, die so ineinander übergehen. Und zwar unter vollkommen unterschiedlichen Lebensbedingungen. Es gibt nämlich zwei Seiten der schillernden Wirtschaftsmetropole. Zum einen das in den Reiseführern beschriebene, reiche, glitzernde Buenos Aires mit seinen Ausgehvierteln und zum anderen aber auch das Buenos Aires der Armen, das Buenos Aires der Villas nennt man diese armen Viertel. Und hier leben vor allem Menschen, die unter Arbeitslosigkeit leiden. Das sind oft Stadtteile, in denen es eine große Drogenkriminalität gibt. Und hier leben vor allem Einwanderer aus Paraguay und Bolivien. Und das sind auch die Orte, in denen, an denen Adveniat aktiv ist.
Welche Probleme und Sorgen haben die Menschen dort?
Ich habe das gerade schon angesprochen. Große Sorgen sind natürlich die Arbeitslosigkeit und damit verbunden die Perspektivlosigkeit. Die führt oft bei jungen Menschen zum Drogenkonsum. Es gibt dort eine schreckliche Droge, Paco heißt die oder Pasta Base. Das ist ein Abfallprodukt, das bei der Kokainherstellung gewonnen wird. Und Drogen bringen natürlich alles Übel mit sich, wie Drogenkriminalität, Beschaffungskriminalität und so weiter.
Bergoglio persönlich haben Sie nicht kennengelernt, aber Kollegen, welchen Eindruck haben Sie von den Geistlichen, die Sie in Argentinien kennengelernt haben, in Buenos Aires, in der Diözese Bergoglios?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Zur Kirche in Argentinien muss man sagen, die ist natürlich europäisch geprägt. Argentinien ist ein Einwandererland. Dort leben vor allem Menschen mit italienischen oder spanischen oder deutschen Wurzeln. Und das schlägt sich natürlich auch in der Kirche Argentiniens nieder. Und da gibt es ganz unterschiedliche Arten dann auch des Kircheseins. Beispielsweise in der großen Kathedrale in Buenos Aires sind die Gottesdienste eher traditionell, aber es gibt dann auch Passionistenorden, zum Beispiel in einer Innenstadtpfarrei. Da sind die Gottesdienste sehr gefühlsbetont mit sehr viel Musik und der Pfarrer ist sehr charismatisch dort.
Leben die Argentinier eine andere Art von Frömmigkeit oder eben wirklich nur, gibt es die ganze Bandbreite, sag ich mal?
Was ganz spannend ist, wenn man sich so die Volksfrömmigkeit der Argentinier anguckt, die stehen total auf Heilige und sie haben eigentlich für jede Lebenssituation einen eigenen Heiligen, ob der nun von der katholischen Kirche anerkannt ist oder nicht. Sie verehren beispielsweise heiß und innig den Gauchito Gil, das ist sozusagen der Robin Hood Lateinamerikas und der wird nicht nur in seiner Heimatprovinz Corrientes verehrt, sondern eigentlich überall in Argentinien, wenn man man da mal durch den Chaco fährt, über eine Landstraße, dann ist an jedem Baum fast ein kleiner Altar, ein Schrein für den Gauchito Gil. Den sieht man schon von Weitem durch leuchtend rote Fahnen, die an den Bäumen hängen. Und die Autofahrer hupen dann immer kräftig, um sich damit den Segen von Gauchito Gil einzuheimsen. Das ist ganz spannend. In ganz Buenos Aires in der Innenstadt findet man auch so kleine Geschäfte, wo es diese Heiligen zu kaufen gibt. Und das sind auch super Mitbringsel von der Reise.
Zum Beispiel im Wallfahrtsort Kevela, da wurden schon die Kerzen neu geklebt. Da gibt es jetzt auch Kerzen mit dem Konterfei von unserem neuen Papst, aber eben auch noch von Benedikt dem 16. Was glauben Sie, wie das in Argentinien ist? Werden da auch Souvenirs gebastelt?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem in Buenos Aires, da glaube ich, stehen die Katholiken Kopf. Da hat man ja auch schon viele Bilder gesehen, dass alle auf der Straße waren. Und da wird es jede Menge Figuren und Bilder geben. Das ist aber natürlich auch von Region zu Region unterschiedlich. Ich habe heute noch mit einer Kollegin gesprochen, die gesagt hat, in Nordargentinien ist das gar nicht so ein großes Thema.
Für die ist es vielleicht selbstverständlicher, dass einer von Ihnen jetzt Papst geworden ist. Wir werden das natürlich noch sehen. Wir werden auch gleich ganz frische Eindrücke aus Buenos Aires hier in die Sendung holen. Caroline Kronenburg, ganz herzlichen Dank. Sie hat berichtet von ihren Eindrücken aus Argentinien, auch aus der Diözese unseres neuen Papstes. Domradio weltweit. Papst Franziskus hat in den ersten Tagen seiner Amtszeit schon für Überraschungen gesorgt. Gestern hat er die Messe in einem schlichten violetten Baumwollgewand gefeiert. Er verzichtete auf die roten Papstschuhe, auf die Mozzetta, also den Schulterumhang und das Brustkreuz. Nach der Messe stellte er sich vor das Kirchenportal und schüttelte den Messbesuchern die Hände wie ein ganz normaler Pfarrer. Und nach dem Angelusgebet am Sonntag wünschte Papst Franziskus ein gutes Mittagessen. Das ähnelt dem schlichten guten Abend als allererste Begrüßung nach der Papstwahl. Das passt zu ihm, sagen die Menschen in seiner Heimatdiözese in Argentinien, die ihn aus dem Alltag, aus der Zusammenarbeit kennen. Sie hatten nicht wirklich damit gerechnet, dass Kardinal Bergoglio Papst wird.
Wir waren im Büro von Arranque und hatten ein Arbeitsgespräch und plötzlich begann alles zu schreien. Es ist komisch, wenn jemand, der so nahe steht, plötzlich in diesem Amt ist. Am Anfang habe ich gedacht, das kann nicht sein, das muss ein Irrtum sein. Ich weiß nicht warum, ich hatte es ausgeschlossen, dass er Papst sein könnte. Ich dachte, er ist viel zu alt, sein Alter würde es nicht erlauben. Ich weiß nicht, warum ich so dachte. Paula Irmain ist die Koordinatorin des Hilfsvereins El Arranque, die Anlaufstelle, die sich in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires um Jugendliche aus den Armutsvierteln der Metropole kümmert. Der Verein wurde 2001 von einer Handvoll junger Christen gegründet, die helfen wollten, als Argentinien vor der Staatspleite stand und wirtschaftlich und sozial im Chaos versank. Um zu helfen, suchte die Gruppe Rat bei Kardinal Bergoglio.
Como no sabíamos en toda esta ciudad,
weil wir nicht wussten, was am nötigsten ist in dieser Stadt, was zu tun, gingen wir zu Monsignor Bergoglio. Er sagte, er sehe als die am stärksten alleingelassene Gruppe, auch von der Kirche, die Jugendlichen in den öffentlichen Schulen. Die öffentliche Schule in Argentinien ist laizistisch, hat keine offizielle Verbindung mit der Kirche. Da hat er uns ermuntert. Er sagte, bringt Bewegung in die staatlichen Schulen, erfindet neue Sachen, rüttelt die Jugendlichen in den staatlichen Schulen auf. Die Gruppe ging in die Schulen, veranstaltete Freizeiten. Aus ersten Initiativen wurde schnell eine feste Struktur, stets begleitet und betreut von Kardinal Bergoglio, der auch die Verbindung zum katholischen Hilfswerk Adveniat in Deutschland herstellte. Bis heute unterstützt Adveniat die Arbeit der 6 hauptamtlichen Kräfte und der 40 bis 60 freiwilligen Helfer, meist Studenten, die sich jährlich um 250 Jugendliche mit ihren sozialen Problemen kümmern, immer begleitet von Kardinal Bergoglio. Er ist immer ein sehr bescheidener Mensch, der wenig redet, aber sehr klar. Und besonders am Anfang plädierte er eindringlich dafür, dass die Kirche an Grenzen gehe, an die sie nicht gelangt war, um uns zu animieren, unsere gewohnte Welt zu verlassen, um in andere Welten zu gehen, in der die Kirche nicht ist. Er bestand darauf, an Grenzen und an die Ränder zu gehen. Paula Irmain hofft und glaubt, dass Franziskus derjenige bleibt, der immer in Argentinien war. Und erste Anzeichen dafür gebe es schon. Seine Appelle für Barmherzigkeit und für eine Kirche für die Armen, der Verzicht auf Machtinsignien und sein bescheidenes Auftreten.
Ich glaube, dass Bergoglio
Ich glaube, Bergoglio könnte verschiedene Denkweisen und Ansichten der Kirche bündeln. In diesem Sinne könnte er ein Faktor der Einheit und der Brüderlichkeit sein. Er hat diese Fähigkeit, in seiner Person die unterschiedlichen Strömungen zu vereinen. Es ist eine beeindruckende Fähigkeit.
Ob er das auch im großen Sinne kann, wird sich noch zeigen. Die Menschen aus seiner Diözese in Argentinien glauben, dass Papst Franziskus viel bewirken kann. Gottfried Stein war gestern in Argentinien in der Diözese von Kardinal Jorge Mario Bergoglio unterwegs und hat mit Menschen gesprochen, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben. Während der Militärdiktatur in Argentinien von 1976 bis 1983 verübten Militärs und Sicherheitskräfte schwerste Menschenrechtsverletzungen. Seit ein paar Jahren werden sie von der Justiz des Landes aufgearbeitet. Das Verschwindenlassen von Menschen, Folter und Mord sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit und damit sind sie nicht verjährt. Sie können also auch heute noch bestraft werden. Neben der Entführung und Ermordung politischer Gegner, Studenten, Gewerkschafter und Guerilleros gehört auch der Raub von Kindern zu den Verbrechen. Rund 500 Kinder politischer Gefangener kamen in Diktaturgefängnissen zur Welt und wuchsen mit gefälschter Identität bei fremden Familien auf. Einer der Fälle gestohlener Kinder, die vor Gericht aufgearbeitet wurden, war der von Guillermo Pérez Reusenblit. Victoria Eglau hat den jungen Argentinier in Buenos Aires getroffen.
Für mich war es nicht nötig, dass die Justiz ermittelt, ob es einen systematischen Plan des Kinderraubs gab oder nicht. Ich bin der lebende Beweis für diesen makabren Plan, sagt der 33-jährige Guillermo Pérez Reusenblit. Der Argentinier hat am eigenen Leib das Trauma erlebt, eines Tages aus heiterem Himmel zu erfahren, dass er unter einer falschen Identität gelebt hatte. Vor 12 Jahren spürte ihn seine leibliche Schwester auf und offenbarte ihm, dass beide Eltern zu den Opfern der Militärdiktatur gehören. Ein Gentest bestätigte, dass der junge Mann nicht der Sohn des Ehepaars war, das ihn aufgezogen hatte und das Guillermo für seine Eltern gehalten hatte. Tatsächlich hatten der Angestellte einer Militäreinrichtung und seine Frau sich das Kind illegal angeeignet, nachdem dessen Mutter, eine politische Gefangene, Guillermo 1978 in einem Diktaturgefängnis zur Welt gebracht hatte. Die Militärs verschleppten und folterten ihre politischen Gegner nicht nur, sie ließen sie verschwinden und brachten sie um. Die Kinder ihrer politischen Feinde gaben sie in Familien, in denen diese dann im Sinne der Ideologie des Militärs erzogen wurden. Alle Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind schrecklich, aber dieses Verbrechen ist besonders abscheulich. Es schien ihnen eine Freude zu bereiten, die Kinder ihrer politischen Gegner in ihrem Sinne zu indoktrinieren, meint Guillermo Pérez Reusenblit bitter. Er selbst wurde von seinem vermeintlichen Vater auf ein Gymnasium der argentinischen Luftwaffe geschickt. Von den Menschenrechtsverletzungen unter der Militärdiktatur erfuhr er kaum etwas. Die plötzliche Erkenntnis, dass seine wahren Eltern wegen ihrer politischen Aktivität von den Sicherheitskräften verschleppt und getötet worden waren, war schmerzlich und schockierend für den damals 21-Jährigen. Guillermo brauchte lange, um die Wahrheit zu akzeptieren. Als das Ehepaar, das ihn aufgezogen hatte, wegen illegaler Aneignung eines Kindes verhaftet und verurteilt wurde, brach für Guillermo zunächst eine Welt zusammen. Er empfand Verzweiflung und Ohnmacht und brach zeitweise sogar den Kontakt zu seinen wiedergefundenen leiblichen Angehörigen ab. Aber eigentlich richtete sich seine Wut gegen den argentinischen Staat. Erst hatte der Staat mir meine Identität geraubt, hatte meine Eltern verschwinden lassen, mich meinen Angehörigen entzogen und mich in eine fremde Familie gegeben. Und nun, 20 Jahre später, nahm er mir wieder meine Eltern weg und schickte sie ins Gefängnis. Okay, sie waren nicht meine richtigen Eltern, aber es waren die einzigen, die ich bis zu diesem Moment kannte. Heute pflegt Guillermo Pérez Reusenblit noch Kontakt zu seiner Ersatzmutter, die ihre Haftstrafe verbüßt hat. Aber er fühlt sich ganz und gar seinen leiblichen Verwandten zugehörig. Von seinen wahren Eltern sind ihm nur ein paar Fotos und die Erzählungen der Verwandten geblieben. In dem Prozess, in dem erstmals hochrangige Militärs und ein Arzt wegen des Kinderraubs vor Gericht standen, ging es um 35 Fälle, darunter der von Guillermo.
Una
Das Bundesgericht Nummer 6 in Buenos Aires kam zu dem Schluss, dass die überwiegend neugeborenen Kinder politischer Gefangener im Rahmen eines systematischen Plans entwendet wurden. Die Militärs wurden dabei von Beamten unterstützt, die zum Beispiel falsche Geburtsurkunden ausstellten. Argentiniens Ex-Diktator Jorge Videla bestritt im Prozess in seinem Schlusswort, dass es so einen Plan für systematischen Kinderraub gegeben hätte. Doch die Richter blieben von Videlas Ausführungen unbeeindruckt. Sie verurteilten ihn zu 50 Jahren Haft. Der Marinearzt und Geburtshelfer Jorge Magnatsko muss für 10 Jahre hinter Gitter. Aus juristischer Sicht ist dieses Urteil ein großer Schritt für Argentinien. Aber für mich wird die Gerechtigkeit erst an dem Tag vollständig sein, an dem ich weiß, was mit meinen verschwundenen Eltern geschehen ist, wer für ihr Schicksal verantwortlich ist und wo sich ihre Überreste befinden. Und wenn wir wissen, was mit allen anderen Verschwundenen passiert ist. Betont Guillermo Pérez Reusenblit. Er hat keine Ahnung, was genau mit seinen Eltern nach seiner Geburt passierte, wie und wo sie umgebracht wurden. Zwar sind in Argentinien seit Aufhebung der Amnestiegesetze im Jahr 2005 mehr als 250 Personen wegen Diktaturdelikten verurteilt worden, doch haben die Militärs keine Informationen über ihre Verbrechen preisgegeben. Keiner der Angeklagten will aussagen. Für mich gibt es nicht einmal einen Ort, an dem ich für meine Eltern Blumen niederlegen kann. Ich weiß nicht, ob sie aus einem Flugzeug in den Fluss Rio de la Plata geworfen wurden oder ob sie anonym in einem Massengrab beerdigt wurden, auf irgendeinem Friedhof oder Militärgelände. Die Wahrheit zu erfahren, würde auch zur Gerechtigkeit beitragen.
Und vielleicht könnte Guillermo Pérez Reusenblit aus Buenos Aires dann das Erlebte besser verarbeiten und besser damit umgehen. Denn mit gefälschter Identität bei einer fremden Familie aufgewachsen zu sein, das wird den jungen Argentinier in jedem Fall sein Leben lang begleiten. Domradio weltweit. Wir sind unterwegs in der Heimat des Papstes. Überwachung, Verfolgung und Gehirnwäsche, so beschreibt George Orwell in seinem berühmten Roman 1984 das Leben. In Argentinien steht das Jahr 1984 für das Gegenteil, nämlich für den Weg in die Demokratie nach Jahren einer grausamen Militärdiktatur. Der Soundtrack zu dieser Zeit kam aus einem kleinen Kurzwellensender im Norden von Buenos Aires. Eine Gruppe von Freunden, kaum einer älter als 25, gründete Radio Rock and Pop. Das Konzept, einfach das machen, was man zu Hause im Wohnzimmer auch gemacht hätte, nämlich Musik hören und gucken, was passiert. Anne Herberg über einen Sender, der das argentinische Radio revolutionierte.
Die wagten es, Grenzen zu überschreiten, nicht nur in der Musik. Die sagten einfach, was im Grunde alle dachten, aber niemand auszusprechen wagte. Dabei wollten wir alle genau das, dass mal einer die Wahrheit sagt.
Rock and Pop war eine einzige Rebellion, ohne dabei irgendeine Ideologie zu vertreten. Es holte uns da ab, wo wir waren. Ich glaube, Rock and Pop hat das Konzept von Radio in Argentinien komplett verändert.
Radio Rock and Pop. Alles beginnt 1984 in einem muffigen Studio mit 4 Mikros und einer Kurzwellenfrequenz, die damals so unbedeutend schien wie heute ein Stream im Internet. Eine kleine, eine erste Insel der Freiheit nach den grausamen Jahren der Militärdiktatur von 1976 bis 1982. Bobby Flores, einer der Mitbegründer von Rock and Pop, erinnert sich.
Y los que trabajábamos, éramos todos amigos, todos nos conocíamos.
Wir waren eine Gruppe von Freunden, kaum einer älter als 25, aufgewachsen in diesen dunklen Jahren, in denen 30.000 Menschen, auch Bekannte von uns, spurlos verschwanden. Aber eben auch furchtbar langweilige Jahre. Alles, was nach Avantgarde roch, wurde verboten, die Kultur verkümmerte. Wir suchten nach einer Form, den Schmerz und diese Apathie zu überwinden, nicht in Traurigkeit zu verfallen. Das alles brach mit der demokratischen Öffnung auf. Es gab eine völlig maßlose, kreative Explosion.
Und Radio Rock and Pop liefert den Soundtrack dazu. Erstmals spielen sie Songs von internationalen Bands, deren Platten endlich über die Grenzen schwappen. Aber eben auch jene Tapes, die Bobby Flores und seine Freunde jahrelang im Schrank versteckt hatten.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio.
Rock era nuestra cultura. A todos llegamos desde el rock en mi generación.
Unsere Kultur war Rock'n'Roll. Das war immer schon die Musik des Widerstandes. Die ersten Bands sind in den 60er entstanden mit sagenhaften Musikern wie Charlie Garcia oder Luis Spinetta. Nur während David Bowie und die Stones Erfolge feierten, wurden die argentinischen Rocker während der Diktatur verfolgt. Ihnen wurden die Haare abgeschnitten und trotzdem machten sie weiter. Klar waren das unsere Helden, denn sie verkörperten, was uns geblieben war. Dagegen sein, egal gegen was. Hauptsache dagegen.
Die ersten Serben waren die Rocker, die ante todo estaban en contra. No sé de qué, pero estaban en contra. Que era lo que uno quería hacer acá.
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Ich weiß nicht, was ich will, aber ich will es jetzt, singt die Band Sumo, einer der unzähligen Gruppen, die sich damals in Argentinien neu gründen. Bei Radio Rock and Pop finden sie ihre Plattform.
Ven y prendete y escucha la rock and pop. Radio Banco es el programa de más onda.
Ein Beitrag zur Demokratie waren dann vor allem die Wortprogramme, weil sie die Leute partizipieren ließen, durch Anrufen, durch Besuche. Es schaffte ein Gemeinschaftsgefühl abseits der Politik.
Der argentinische Medienwissenschaftler Federico Manzi.
Statt eintöniger Ernsthaftigkeit plötzlich Humor, Nonsens mit versteckter Kritik. Die sprachen dieselbe Sprache wie die Leute auf der Straße.
Un idioma por ahí medio de la calle.
Aquí, Radio Bangkok.
Die Kultsendung Ende der 80er Jahre, Radio Bangkok. Jeder in Argentinien versteht den Wink, denn während der Diktatur galt, je weiter der Radiosender von der argentinischen Grenze entfernt ist, desto genauer weiß er Bescheid über uns. Damals reichten die Wellen gerade bis Uruguay, jetzt aber kommen sie anscheinend aus Thailand. Trotzdem klingt die Sendung argentinischer denn je. Ein katholischer Pastor ruft die Zuhörer dazu auf, Dollars zu spenden. Ihm sei ja nun die Unterstützung der Militärs weggebrochen. Und ein völlig skurriles Live-Hörspiel blickt hinter die Kulissen der verrufenen argentinischen Telefongesellschaft Entel. Bobby Flores, einer der Mitwirkenden.
Entel era la empresa nacional de telefonía. Para nosotros era un nido de corrupción.
Entel war damals das Symbol für Korruption und Misswirtschaft, aber nicht das einzige. Denn in der argentinischen Demokratie, das hatten wir schnell gemerkt, war längst nicht alles in Butter. Wir klagten das nicht an, wir spielten es nur nach, live und mit viel Spaß. Wir raubten eine Alte am Straßenrand aus, wir fuhren Rennen auf der Straße und statt unsere Arbeit zu machen, endeten wir immer in irgendeinem Kabuff und grillten ein paar Würste.
Straßenslang, Rockmusik und Zynismus, ein Statement, ein Sound, eine Epoche. Doch was ist in der heutigen Vielfalt der Multimedia-Welt vom Radiomythos Rock and Pop geblieben? Juan Pablo Gautier, ehemals bei Rock and Pop, zieht eine kritische Bilanz.
Rock and Pop hat das argentinische Radio bis heute geprägt. Die Musik, die direkte Ansprache der Hörer, der Drive. Aber dabei ist es geblieben. Rock and Pop wurde an einen mexikanischen Medienkonzern verkauft und der kreative und störrische Rock and Pop Rebell wurde zum Markenzeichen. Damit war es vorbei. Heute ist Rock and Pop ein Radio von vielen.
Se terminó ahí la rebeldía.
Radio Rock and Pop hat seine Rolle als rebellischer Independent-Sender eingebüßt. Solche Formate haben heute einen anderen Kanal, das Internet. Vielen der neu gegründeten Stream-Radios stand Rock and Pop Modell. Heute sind sie jene Plattform für junge Kreative, alternative Musik und offenen Meinungsaustausch.
El futuro ya...
Den Weg in die Demokratie nach Jahren einer grausamen Militärdiktatur suchten sich die Menschen auf vielen verschiedenen Ebenen, zum Beispiel auch mit Musik aus dem Radio. Das war ein Beitrag von Anne Herberg über den Sender Rock and Pop. Domradio weltweit. Die Mitarbeiter vieler Hilfswerke sind heute kaum ans Telefon zu kriegen, denn viele von ihnen setzen sich heute ins Flugzeug und fliegen nach Rom zur Amtseinführung von Papst Franziskus. Aber einen habe ich ins Studio einladen können und dazu haben wir sogar E-Mails von Köln nach Lateinamerika und zurückgeschickt. Peter Schwab ist Lateinamerika-Referent bei Kolping International und ist am Wochenende aus Lateinamerika zurückgekommen. Buenos dias.
Buenos dias.
Sie waren nicht in Argentinien, Sie waren in Ecuador, in Quito, aber ich vermute mal, dass auch da wahrscheinlich die Freude groß war, weil es ja der erste lateinamerikanische Papst ist. Wie und wo haben Sie das Habemus Papa miterlebt?
Live im Auto. Und zwar waren wir auf der Fahrt von Ambato zurück nach Quito mit der Geschäftsführerin des Kolpingwerks da, mit einem Buchhalter, anderen Kollegen und hatten Radio Katholika an. Und dann kam plötzlich die Ankündigung, wir haben einen Papst und dann hat man den, glaube ich, französischen Kardinal gehört, wie er das Habemus Papam ankündigt und dann habe ich einen Namen verstanden, der recht italienisch klang und mein erster Gedanke war, also doch ein Italiener. Es ist dann ganz schnell klar geworden, dass das falsch ist, dass das zwar ein italienischer Name, aber aus Lateinamerika, aus Buenos Aires war und ich kann mich an meine Reaktion genau erinnern, ich habe sofort in die Hände geklatscht und mich gefreut. Weil ich glaube, dass das unserer katholischen Kirche sehr gut tut, dass jetzt mal einer außerhalb Europas.
Wie waren Papst denn die Emotionen ist. Bei den Menschen um Sie herum, die mit im Auto gefahren sind?
Ich fürchte, es war zunächst blankes Staunen. Denn man hat überhaupt nichts gehört. Weder der Fahrer, noch unser Buchhalter, noch die Geschäftsführerin hat mir irgendwas gesagt. Ich musste sie auffordern zu sagen, na und was sagt ihr denn jetzt? Und dann war dann doch deutlich Freude zu spüren.
Also eigentlich es war eine totale Überraschung.
Enttäuscht, ja. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe eigentlich gedacht, man sieht jetzt fahnenschwingende Menschen auf den Straßen. Das war nicht so. Aber mit allen Menschen, die man darauf angesprochen hat, kam sofort die Antwort, wie froh, glücklich und zufrieden sie sind, dass jetzt einer aus ihrem Kontinent in Rom Papst ist.
So wie Sie es beschreiben, ist die Reaktion ja relativ ähnlich zu dem, wie der Papst erstmal wirkte, als er auf die Leute ja da des Petersdomes trat und auch erstmal ja, noch eher verhalten und ruhig war. Es war eine große Stille auch auf dem Petersplatz. Das hatte man sich auch ein bisschen anders, glaube ich, vorgestellt.
Ja, also ein bisschen scheu. Aber mir ist sofort aufgefallen mit dem einfachen Brustkreuz ohne Mozzetta. Und was ganz beeindruckend war, ich habe das dann nur im Fernsehen gesehen, dass er um Ruhe bat und es war Ruhe auf dem Petersplatz mit Zehntausenden oder Hunderttausend Leuten. Das war schon mal ein sehr eindrucksvolles Zeichen. Und für die Lateinamerikaner, für mich auch, der Name.
Also
da war sofort klar,
Franziskus,
wohl nach Franz von Assisi.
Der Name ist Programm. Das wurde schon wenige Minuten nach der Nennung des Papstnamens vermutet. Kann der neue Papst mit diesem Namen gut den Bogen schlagen von Europa in seine Heimat?
Ohne jeden Zweifel. Der Papst war in der Bischofssynode in Aparecida, die Gott sei Dank sehr deutlich gemacht hat, dass die Option für die Armen, für die Kirche weiter gilt. Ich denke, das hat er, das ist meine persönliche Interpretation, aber auch viele Gesprächspartner in Lateinamerika bestätigen das mit dem Papstnamen deutlich unterstrichen. Und wer die in den letzten Tagen ein bisschen Fernsehen geguckt hat, die Messe in Santa Anna, wo er dann mit schwarzen Hosen, mit schwarzen Schuhen die Leute begrüßt wie jeder Gemeindepfarrer oder verabschiedet wie jeder Gemeindepfarrer. Ich glaube, dieser Mann sucht die Nähe zu den Menschen und es wird ihm wohl auch gelingen.
Macht das den Menschen in Lateinamerika Hoffnung, dass er sein Heimatland auch nicht vergisst, dass er für sie ja, mit weiter sorgt?
Also was ich im Fernsehen, im argentinischen Fernsehen, das man in Ecuador auch empfangen kann, gesehen habe, ist unglaublich. Also der Papst wird in eine Reihe gestellt mit Messi, Maradona und Papst. Da kommt zum Ausdruck, wie stolz und glücklich die Argentinier sind. Man kann natürlich diese Persönlichkeiten nicht miteinander vergleichen, aber die Argentinier sind wirklich glücklich. Das zweite Foto, was man am meisten sieht, ist der Papst mit, oder der ehemalige Erzbischof, mit einem Fußballtrikot von San Lorenzo. Also die Argentinier sind happy, die sind wirklich felices, ne? Sind glücklich. Wobei man sich allerdings eins nicht verschätzen darf. Natürlich ist das der größte katholische Kontinent. 40% der Katholiken wohnen in Lateinamerika. Im Moment verlieren wir aber als katholische Kirche in allen Ländern Mitglieder, und zwar an die Evangelikalen. Das ist eine große Herausforderung für diesen Kontinent. Und da, glaube ich, ist die Wahl des Argentiniers als zum Papst geradezu wunderbar.
Als Lateinamerika-Referent sind Sie regelmäßig in Argentinien. Sie haben ja schon vorab verraten, Sie sind nicht in der ehemaligen Diözese von Papst Franziskus unterwegs, doch ganz in der Nähe, da wir uns heute in weltweit auch mit den Problemen und Sorgen der Menschen dort befassen. Bei was unterstützen Sie denn die Menschen von Kolping International?
Also wir machen im Großraum von Buenos Aires, vor allem in der Diözese Quilmes, berufliche Ausbildung. Weil wir glauben, und das liegt ja auch in der Tradition des Kolpingwerks, dass eine ordentliche Ausbildung die beste Voraussetzung dafür ist, dass Menschen aus eigener Kraft ein lebenswürdiges Leben führen können. Deswegen haben wir dort von der PC-Ausbildung bis zur Druckerei, Schneiderei, Schreinerei-Ausbildung verschiedene Programme, insbesondere im handwerklichen Bereich. Zielgruppe sind junge Leute, die in der Regel ein bisschen aus dem Schulsystem herausgefallen sind. Und die normalen Ausbildungsgänge, die auch der Staat Argentinien anbietet, nicht durchlaufen können. Also eine besondere kritische Zielgruppe, die sich bei uns beruflich qualifizieren kann.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den Priestern vor Ort?
Soweit welche da sind, sehr positiv. Aber auch Argentinien leidet unter Priestermangel. Es gibt wenig Priester. Oft sind Diakone, also ständige Diakone, als Gemeindeleiter eingesetzt, besonders in Quilmes. Aber mit den Priestern, die vor Ort sind, arbeiten wir sehr positiv zusammen.
Die Gemeinde, in der Bergoglio aktiv war, überhaupt Buenos Aires, die Diözese, wird ihn vermissen, oder?
Das glaube ich schon. Vielleicht sogar vor allem in der Metro und in öffentlichen Transportmitteln. Dieser Mann, hat die Nähe zu den Menschen gesucht. Das ist ein glaubwürdiges Zeichen. So jemand haben wir als Papst gebraucht, glaube ich.
Peter Schwab ist Lateinamerika-Referent bei Kolping International. Er ist am Wochenende aus Lateinamerika zurückgekommen und hat dort die Papstwahl miterlebt. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier bei uns im Domradio.
Bitteschön.
Domradio weltweit. Das Thema ist nicht neu, aber es beschäftigt auch die katholischen Bischöfe in Argentinien immer wieder. Sie sorgen sich über die zunehmende Umweltverschmutzung in ihrem Land. Sie machen vor allem die landwirtschaftlichen Großbetriebe, den Bergbau und Erdöl- und Erdgasfirmen für eine wachsende Umweltzerstörung verantwortlich. Sie riefen auch die Staatspräsidentin dazu auf, die Einhaltung von Umweltstandards zu achten und für gerechte wirtschaftliche Vereinbarungen mit der Bevölkerung zu sorgen. Ein Beispiel für diese Umweltschweinerei liegt direkt vor den Toren der Hauptstadt Buenos Aires. Der Fluss Riachuelo, eine öffentliche Kloake, nannte der WWF den Fluss, der sich in Buenos Aires windet. Das Wasser steht und stinkt, halbe Mülldeponien schwimmen darin. Anne Herberg war dort.
Trübe Wasser des Riachuelo, heißt es in einem berühmten Tango über das alte Hafenviertel La Boca von Buenos Aires. Hier begann der industrielle Aufschwung Argentiniens. Heute lockt die geschichtsträchtige Uferpromenade Touristen aus aller Welt. Nur etwas stört die Szenerie, ein höllischer Gestank. Ich kann nicht verstehen, wie man hier ein Steak essen kann. Neben einer Kloake. Der Riachuelo ist tot, verpestet durch Abwasser und Industrieabfälle. Und dieser Fluss mündet im Rio de la Plata, wo das Trinkwasser für jeden dritten Argentinier aufbereitet wird. Alfredo Alberti. Nach Jahrzehnten voller leerer Versprechungen hat er 2004 gemeinsam mit der Vereinigung Nachbarn aus La Boca Klage gegen den argentinischen Staat eingelegt. 4 Jahre später, 2008, fällt der oberste Gerichtshof ein historisches Urteil. Der Riachuelo muss gereinigt werden. Dutzende verrostete Schiffswracks wurden in den letzten Monaten aus dem Flussbett geborgen, treibender Müll abgefangen, einige Kilometer Ufer gereinigt. Die Weltbank finanziert derzeit die Grunderneuerung der veralteten städtischen Klärwerke, die bei jedem Regenguss in den Riachuelo überquellen. Ein Anfang, der Hoffnung macht, urteilt Consuelo Bilbao von Greenpeace Argentinien. Die größte Herausforderung bleibe jedoch die Industrie. Der Riachuelo gehört zu den 30 giftigsten Gewässern der Welt. Wie die Textilindustrie in Schwellenländern Asiens, leitet hier die Lederindustrie hochgiftige Chemikalien in den Fluss. Darunter sind auch hier Zulieferer für beispielsweise Puma oder Adidas. Nach einer im Juli 2011 gestarteten internationalen Greenpeace-Kampagne verpflichteten sich die internationalen Marken, bis 2020 weltweit sauber produzieren zu wollen. Ihnen folgten in Argentinien einige lokale Marktführer. Juan José Musi ist Chef von ACUMAR, einer Behörde aus Stadt, Provinz und Landesregierung. Nachdem es in den Vorjahren immer wieder Streit um die Verantwortlichkeit gab, ist die ACUMAR nun allein zuständig für den Riachuelo. Einige Unternehmen zeigen sich nun kooperativ, andere nicht. Die bekommen Fristen und wenn sie die nicht einhalten oder sonst wie gegen unsere Auflagen verstoßen, werden sie geschlossen. Die Realität im mehr als 2000 Quadratkilometer weiten Delta ist jedoch komplizierter, erklärt Felix Gariboni, der im Greenpeace-Schlauchboot regelmäßig den Fluss abfährt. Es gibt bisher nur rund 35 Kontrolleure für schätzungsweise 16.000 bis 20.000 ansässige Unternehmen. Außerdem fehlen detaillierte Analysen über Art, Menge und Auswirkungen der Chemieabfälle auf Umwelt und vor allem auch auf die Gesundheit der Menschen. 5 Millionen leben im Delta, 2 Millionen direkt an den Ufern. Zwischen Fabriken und Giftbrühe wohnen sie in Vichas, Elendsvierteln, wie Miriam Suarez und ihre Familie. Ohne Zugang zum Trink- und zum Abwassersystem der Stadt enden auch ihre Abfälle gezwungenermaßen im Fluss. Die Kinder hier im Viertel werden oft krank, Hautausschlag, Bronchitis, es gab Fälle von Krebs. Nun gibt es zwar Kontrollen, aber die Fabriken leiten ihr Abwasser weiter in den Fluss, heimlich am Wochenende. Miriams Familie soll wie 2400 weitere nun in entfernte Sozialwohnungen umgesiedelt werden. Noch wartet sie. Währenddessen beginnen andere Vororte von Buenos Aires politisch aktiv zu werden, die ebenfalls von Umweltverschmutzung betroffen sind. Genau deswegen zieht Alfredo Alberti aus La Boca, trotz aller Kritik, eine positive Bilanz seines jahrelangen Engagements. Der Riachuelo war immer ein Spiegelbild unseres Landes. Müll, Korruption, Elend, in seinem Wasser schwamm alles. Langsam entwickelt sich hier ein Umweltbewusstsein. Heute sagen wir, Fortschritt ja, aber mit Verantwortung.
Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando.
Die wachsende Umweltverschmutzung Argentiniens ist ein Thema, das Papst Franziskus als Kardinal Jorge Mario Bergoglio beschäftigt hat. Auch das passt wieder übrigens zum Papstnamen Franziskus, denn der heilige Franz von Assisi war Freund der Tiere und der Umwelt, heißt es. Papst Franziskus hat sicherlich jetzt gerade andere Sorgen, denn morgen ist ab 9.30 Uhr die feierliche Amtseinführung auf dem Petersplatz in Rom. Natürlich auch zu verfolgen beim Domradio. Fast vergessen scheint die große Rezession vor gut 10 Jahren, die auch den Mittelstand verarmen ließ. Damals um die Jahrtausendwende wurde ganz Südamerika mit einem Problem konfrontiert, das bis heute extrem nachwirkt. Die Billigdroge Crack. Betroffen sind vor allen Dingen Jugendliche in den Elendsvierteln. Nur wenige schaffen es, sich aus der Abhängigkeit zu befreien. Staatliche Programme gibt es kaum und wer Glück hat, bekommt Hilfe von Nichtregierungsorganisationen oder der Kirche. Wolfram Nagel berichtet über das Drogenprojekt einer katholischen Gemeinde in Buenos Aires.
Etwa 60.000 Menschen leben in der Villa Lugano auf engstem Raum. Oft müssen sich 5 bis 7 Personen ein winziges Zimmer teilen. Viele der Bewohner stammen aus Nachbarländern wie Bolivien oder Peru. In der Hoffnung, es einmal besser zu haben, stranden sie in den Elendsvierteln am Rande der argentinischen Hauptstadt. Die Eltern leben oft von schlecht bezahlter Schwarzarbeit für internationale Bekleidungsunternehmen. Die Heranwachsenden brechen nicht selten die Schule ab und geraten in die Drogenabhängigkeit.
Wir stehen jetzt mitten in einem Elendsviertel im Südosten von Buenos Aires. Hier gibt es alle Probleme, die man sich so vorstellen kann. Schwarzarbeit, Arbeitslosigkeit, Drogen, Kriminalität. Wir versuchen, den Kindern und Jugendlichen Alternativen anzubieten. Sport und Spiele bis hin zu religiösen Angeboten. Und wir arbeiten mit den Eltern, vor allem mit den Müttern.
Sagt Padre Javier Kleiner von der Pfarrei Madre de Dios. Er will die jungen Leute von der Straße holen, sie vor dem Teufelskreis aus Drogenabhängigkeit und Kriminalität bewahren.
Was wir anbieten können, ist ein Drogenprogramm. Wenn junge Leute zu uns kommen und sagen, ich habe dieses Problem, dann arbeiten wir mit dem Drogenabhängigen selbst, aber dann auch mit der Familie. Auch die Familien müssen ja in der Lage sein, diese Situation zu bewältigen.
Sozialarbeiter Ernesto Ismael Cuerdas leitet das Drogenprogramm der Pfarrei. Er selbst war lange Zeit drogenabhängig und kennt deshalb die Problematik genau. Der ehemalige Techniker hat es geschafft, sich davon zu befreien und einen neuen Beruf zu erlernen.
Was mich am Ende gerettet hat, ist das, was ich Primärerziehung nenne. Die Rückbesinnung darauf, was ich einmal gelernt habe bis zum 18. Lebensjahr. Das hat mich befähigt, aus dieser Situation herauszukommen.
Doch viele Jugendliche haben weder eine Ausbildung noch Halt in der Familie, sagt Ernesto Ismael Cuerdas. Die Perspektivlosigkeit treibe sie letztlich in die Abhängigkeit.
Die Dimension des Drogenproblems ist viel größer, als wir am Anfang geglaubt haben. Erst dachten wir, na gut, das ist eine Mode, die vorübergeht. Aber inzwischen wissen wir, dass dieses Problem viel tiefgreifender ist. Faktisch sind die Drogen in Argentinien legal. Es gibt zwar Gesetze, aber niemand hält sie ein. Es wird auch niemand verfolgt, der mit Drogen handelt. Es gibt auch kein wirkliches Präventionsprogramm. Ja, es gibt Programme, in denen Jugendliche angehalten werden, Drogen korrekt zu nehmen. Wenn das Prävention sein soll?
Die Jugendlichen konsumieren meist Paco. Das ist in Lateinamerika die Bezeichnung für Crack, eine preiswerte, leicht herzustellende Ersatzdroge für Kokain. Mit Tabak geraucht, mache Paco extrem süchtig, sagt der Sozialarbeiter.
Es ist ein Riesenunterschied, ob man Kokain spritzt oder eben Paco raucht. Wenn man raucht, dann geht das sofort rein ins Hirn. Wirkt kurze Zeit, dann hört der Effekt wieder auf. Das heißt, die Jugendlichen sind gezwungen, eine Dosis nach der anderen reinzuziehen, um diesen angenehmen Rauschzustand zu haben. Die Angst, nicht mehr an Paco heranzukommen, bestimmt das ganze Leben. Und das wird dann durch die Drogenmafia ausgenutzt.
Nach etwa 2 Jahren sei die Persönlichkeit und auch das Gehirn der Jugendlichen so geschädigt, dass es kaum noch Auswege zu geben scheint. Ernesto Ismael Cuerdas kritisiert da auch die argentinische Regierung, die sich nach außen sozial und fortschrittlich zeige, aber das Drogenproblem völlig unterschätze.
Auf dem Platz vor der Regierung, der Casa Rosada, schlafen jede Nacht Kinder und Jugendliche, die auf Paco sind. Und alle haben sich daran gewöhnt. Man muss die Ursachen angehen, das ist der Schlüssel. Wie erreicht man die Jugendlichen? Wir können erst mit ihnen arbeiten, wenn sie müde geworden sind. Müdigkeit, das ist der richtige Ausdruck. Erst dann können wir mit ihnen arbeiten. Wir versuchen, Familienbeziehungen wiederherzustellen. Wir versuchen, und das ist ganz banal, dass die Jugendlichen wieder auf ihre Hygiene achten, sich zu pflegen, dass sie wieder das Gefühl haben, normale Menschen zu sein.
Es sei wichtig, ganz persönliche, vertrauensvolle Beziehungen zu den Jugendlichen aufzubauen, sagt Ernesto Ismael Cuerdas. Der letzte Schritt sei dann ein professioneller Drogenentzug. Danach müsse man sich aber auch um eine Ausbildung oder eine Beschäftigung für die Aussteiger kümmern, sonst sei alles vergebens.
Ich setze auf die innere Widerstandskraft der Drogensüchtigen. Jeder Mensch besitzt so einen Widerstand gegen die Sucht und den Abstieg. Jeder Mensch kann aussteigen, egal wann und in welchem Zustand. Es muss aber eine Begleitung geben, die diesem Süchtigen gemäß ist.
Der beste Weg, junge Leute vor dem Abstieg in die Drogensucht und damit meist auch in die Kriminalität zu bewahren, sei Prävention, sagt Mariana, Direktorin des Kinderzentrums der Pfarrei Madre de Dios. Hier werden nicht nur die Kinder der armen Familien ganztägig betreut. Die Mütter, mitunter auch die Väter, finden hier Geborgenheit.
Das Wichtigste ist die eigene Würde. Es geht darum, Veränderungen selbst in Gang zu bringen, hinein in das Beziehungsleben. Die Frauen können jetzt auch Nein sagen. Sie nehmen ihr Leben selbst in die Hand, anstatt es passiv zu ertragen.
Und der Erfolg des Mütterprogramms sei überwältigend, sagt Mariana. Und sie hofft, dass die Kinder der Frauen einmal starke Persönlichkeiten werden. Das sei nicht nur ein Schutz vor Drogen oder Kriminalität, sondern auch ein Weg aus der Armut.
Wenn ich die Frauen heute sehe, die vor 2 Jahren kaum ihre Stimme erheben konnten, dann ist das ein großer Fortschritt. Sie können von ihrem Leben erzählen und sind auch selbstbewusster geworden. Bis dahin, dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen.
Wie diese aus Bolivien eingewanderte Gelegenheitsarbeiterin mit ihren 5 Kindern.
Hier bekommen die Kinder genau das, was ich ihnen nicht geben kann. Sie können hier unbeschwert spielen. Bei mir zu Hause ist alles eng. Und draußen in der Gosse ist es dreckig und gefährlich. Hier sind sie gut aufgehoben, bekommen zu essen. Was ich ihnen nicht geben kann, kriegen sie hier. Ganz entscheidend ist doch, dass die Kinder hier Zärtlichkeit bekommen. Auch das habe ich gelernt.
Unbeschwert spielen die Kinder auf dem Hof des Kinderzentrums. Eine kleine Insel des Glücks, abgeschirmt von den hohen Mauern der Kirche Madre de Dios.
Sie kümmerte sich um die Armen, kämpfte für die Arbeiter, stärkte die Frauenrechte. Maria Eva Duarte de Perón, besser bekannt als Evita. Nur insgesamt 6 Jahre bestimmte sie an der Seite ihres Mannes die politischen Geschicke Argentiniens mit. Ihr junger Tod mit 33 Jahren riss das ganze Land in eine Identitätskrise. Die Erinnerung an die Mutter der Nation ist gerade in Krisenzeiten nach wie vor lebendig. Anne Herberg ist in Buenos Aires auf Spurensuche gegangen.
Es liegt eingequetscht zwischen 2 imposanten Marmorgruften in einer Seitengasse des Cementerio de Recoleta in Buenos Aires. Wären da nicht die wild fotografierende Touristengruppe, die frischen Blumen, das Grabmal Evitas würde kaum auffallen. Ich komme nicht aus Argentinien, aber diese Frau und ihre Bedeutung für die Argentinier faszinieren mich. Sie war eine einzigartige Frau, voller Mitgefühl für ihr Volk. Sie ließ uns teilhaben, gab uns einen Platz in der Gesellschaft. Seit er aus der Provinz Tucumán in die 1300 Kilometer entfernte Hauptstadt kam, pflegt der 65-jährige Friedhofsgärtner Juan Carlos Evitas Grab. Meine Eltern arbeiteten damals bei der Eisenbahn. Jede Weihnachten bekamen wir süßes Brot, Apfelwein und Spielzeug für mich geschickt. Als ich in die Schule kam, schrieben sie einen Brief und Evita schickte mir Bücher und mein erstes Paar feine Schuhe. Sie half mir wie allen, die in bescheidenen Verhältnissen lebten. Eva Duarte kam als eines von 5 unehelichen Kindern selbst aus ärmlichen Verhältnissen. Sie wurde Model, dann Schauspielerin, dann lernte sie Oberst Juan Domingo Perón kennen, lieben und heiratete ihn. Doch auch als Primera Dama, als Präsidentengattin, vergaß sie ihre Wurzeln nie, half den Armen, den Schwachen, setzte sich für Arbeiter und Frauenrechte ein. Der Mythos lebt. Kein Ort Argentiniens, in dem ihre Wohltätigkeitsstiftung nichts gründete, keine Schule, Straße, kein Krankenhaus ihren Namen trägt.
Evita, 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 sí. Y nos secamos la lágrima de la emoción.
Der kleine Mann mit der großen Studienratsbrille springt in die Luft, reißt die Augen auf, wedelt mit den dünnen Ärmchen. So, sagt Altperonist Lorenzo Olarte, so sei das damals gewesen, während der Reden der Compañera Evita, der Mutter der Nation.
Si en esos tiempos éramos felices.
Damals waren wir glücklich, hatten Arbeit, waren stolz und stark. Welcher Arbeiter kann denn heute noch seine Familie ernähren und auf eine Rente hoffen? Nach Evita ist alles schlechter geworden. Argentinien lebt in einer Dauerkrise. Zwar hat sich das Land vom Staatsbankrott vor 10 Jahren erholt, doch an dauerhafte Stabilität traut sich keiner zu glauben. Die Inflation galoppiert, die Schere zwischen Arm und Reich klafft weiterhin kilometerweit auseinander. Da wird Evita und die sogenannte Politik der Gerechtigkeit Perons besonders gerne verklärt. Unterschlagen wird ihr oft schamloser Populismus und der sehr autokratisch-nationalistische Diskurs. Auch Pablo Vázquez, Historiker am Nationalen Evita-Institut, bleibt ihrem Erbe gegenüber zwiegespalten. Evita suchte immer die Konfrontation mit der Oligarchie, den Konservativen, der Kirche, deren Moralvorstellungen sie ohnehin entgegenstand. Und diese Spaltung, Oligarchie gegen Arbeiterklasse, Reich gegen Arm, die besteht im Grunde bis heute. Vasquez starrt aus dem Fenster. Im Innenhof des ehemaligen von Evita gegründeten Witwenheims befindet sich heute ein Restaurant. Das Mittagessen kostet hier mehr als der Wochenlohn jedes sechsten Argentiniers. Eva bleibt eine Ikone, eine Revolutionärin. Sie hat als erste und einzige den Mut gehabt, unsere Gesellschaft zu verändern und deswegen den Hass der traditionellen Eliten auf sich gezogen. Doch sie ließ keine Alternativen zu, keine Diskussion. Sie zeichnete alles in Schwarz und Weiß. Die Opposition jubelte, es lebe der Krebs, als Evita, nur 33 Jahre jung, ihre Erkrankung erlag. Dem Gewerkschaftler Olarte schießen noch heute die Tränen in die Augen. Er hat Evita ein Denkmal errichtet, ein kleines Museum in der Zentrale der größten Arbeitergewerkschaft Argentiniens, der CGT. Olarte war dort, war dabei, als Evitas Leichnam 1952 in genau diesen Räumlichkeiten einbalsamiert wurde. Manche standen 20 Stunden an bei Regen und Kälte, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Alle Blumen im Land waren ausverkauft, alles, weil sie so voller Liebe war.
La mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón.
Evitas fast als Heiligtum vergötterter Leichnam wurde, nach Perons Sturz durch die Militärs 1955, nach Italien entführt, blieb jahrelang verschollen. Jegliche Symbolik des Peronismus wurde lange Zeit auf Gefängnisstrafe verboten. Dies führte jedoch eher dazu, dass sich eine, wenn auch diffuse, peronistische Identität herausbildete und über Jahre hinweg verfestigte. Sich den Mächtigen zu widersetzen hat einen Preis. Sie bezahlte ihren Kampf für die Armen mit ihrem Leben. Doch dafür werden wir sie für immer in unseren Herzen behalten, erklärte die aktuelle Staatschefin Cristina Fernández de Kirchner, als sie ein 30 Meter hohes Evita-Wandbild in der Hauptstadt Buenos Aires einweihte, 2011, kurz vor der letzten Präsidentenwahl, bei der Kirchner mit über 50% der Stimmen wiedergewählt wurde. Auch sie ist Peronistin, sieht sich in der Tradition der von Evita und Juan Domingo Perón begründeten politischen Bewegung. Und auch wenn sie eine Parallele zur Ikone Evita offiziell stets von sich wies, so ist der Vergleich doch präsent. Genauso wie Cristina Fernández de Kirchner sich als Kämpferin für die Rechte des einfachen Volkes präsentiert, auf Konfrontation mit den alteingesessenen Wirtschaftseliten des Landes geht, so kreidet ihr die Opposition die negativen Seiten der spirituellen Führerin Eva Perón an. Der Mythos Evita ist, auch heute noch, lebendiger und umstrittener denn je.
Als erste Frau an der politischen Spitze Argentiniens nahm sie großen Einfluss auf die Entwicklung der Rolle der Frauen in der Politik. Frauen waren in Argentinien politisch quasi inexistent und konnten über die politische Situation des Landes nicht mitbestimmen. Heute hat Argentinien, wie Sie gehört haben, eine Präsidentin. Das war Domradio weltweit, heute unterwegs in der Heimat des Papstes. Wir haben gesprochen über die Sorgen und Nöte der Menschen in Argentinien und über Reaktionen aus Argentinien zur Wahl von Papst Franziskus. Ich heiße Dagmar Peters und sage Tschüss für heute.